Wir machen heute eine Podcast-Folge zu dem Thema Gender und KI. Und wir, das ist einmal Horst und das bin ich, Friedrich. Und ja, wir wollen uns zu zweit heute einfach mal so ein bisschen Themen widmen, wie hängt eigentlich das Thema Gender, Geschlechts, auch Geschlechtsforschung womöglich mit künstlicher Intelligenz zusammen. Und ich glaube, Horst, du hast dir so ein paar Fragen schon gemacht zu dem Thema.
Genau. Der Ausgangspunkt, Friedrich, war gewesen, dass mir aufgefallen ist, dass in den Texten, die ich zu unserem Seminar oder zu unserem Projekt gelesen habe, und sofern sie technisch waren, ich nie etwas mit Genderbezug gesehen habe. Also weder Gender-Sternchen noch Binnen-I noch sonst irgendwie was. Reine Technik. Da war ich dann im ersten Moment zufrieden, habe ich gesagt, prima, siehst du mal, Technik braucht sowas nicht. War ich aber ein bisschen unsicher, habe ich gedacht, guck's doch mal nach und habe dann im Internet eingegeben KI und Gender. Und dann war ich baff erstaunt, weil alles, was ich gefunden habe, hatte immer einen Bezug zu Diskriminierung. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, wieso ist das denn so? Ne? Wo kommt das her? Warum ist die Kombination Gender und KI, warum führt das immer auf diesen Weg? Warum gibt es da nichts Positives? Und das wollte ich mal geklärt wissen oder mal diskutiert haben, woher das kommen könnte.
Mhm. Also ich bin ja Statistiker und da ist die erste Variante natürlich immer die zu sagen, die Daten erstmal zu schauen. Und was wir auch in der klassischen Statistik haben, wenn wir jetzt sozialwissenschaftliche Daten nutzen, zum Beispiel aus Interviews, dass wir Geschlecht auch einfach erstmal dichotom häufig als Kontrollvariable mitlaufen lassen. Also wir basteln irgendwie ein statistisches Modell, zum Beispiel ein multiples Regressionsmodell, in dem mehrere Variablen eine andere vorhersagen sollen, beziehungsweise die Unterschiedlichkeit in einer Variable aufklären sollen. Und um da mögliche Fehlschlüsse zu verhindern, nehmen wir immer sogenannte Kontrollvariablen rein, also soziodemografische Variablen wie auch Bildungsstand, Einkommen zum Beispiel oder eben Geschlecht. Weil wir durchaus wissen durch ganz viel Forschung, dass gerade auch diese Dichotomisierung von Geschlecht, diese Zuordnung immer noch einen relativ starken Einfluss einfach auf unterschiedlichste Variablen hat. Also wir reden ja auch häufig mal über solche Themen wie zum Beispiel unterschiedliche Bezahlung bei gleicher Qualifikation und gleichen Jobs. Das ist immer so ein beliebtes Beispiel, aber wir finden es auch in relativ oder in anderen sozialwissenschaftlichen Daten, die wir haben, gerade jetzt, ich bin ja auch Alternsforscher und in der Alternsforschung haben wir das dann auch, wenn es darum geht, wie groß sind zum Beispiel soziale Netzwerke, die gepflegt werden, wer pflegt eigentlich die sozialen Netzwerke in einer Paarbeziehung, dann finden wir hier immer kleine Unterschiede, die auf diese eine Variable im Geschlecht zurückzuführen ist. Und als Sozialwissenschaftler würden wir jetzt eher so argumentieren und sagen, naja, das mag womöglich sein, dass da auch eine gewisse Prägung aufgrund von irgendwelchen Genen oder sowas sein kann. Das können wir nicht beeinflussen oder können wir nicht untersuchen. Wir gucken uns natürlich immer Prägung durch Sozialisation an. Das ist so unsere Idee zu sagen, ja, Leute werden unterschiedlich erzogen. Das ist dann auch mein Thema jetzt dann als drittes als Erziehungswissenschaftler. Und dadurch, dass sie einer Welt ausgesetzt werden, die sie unterschiedlich formt und prägt, verändert sich auch deren Verhalten einfach. Und wenn wir uns das angucken und diese Theorie zugrunde legen, dann sehen wir eben, dass es schon immer noch stark ist, dass diese eine Unterteilung von Geschlecht in männlich-weiblich, jetzt einmal rein äußerlich quasi, die dann vorgenommen wird oder so, wie es halt im Pass dann jeweils steht, dass die immer noch so eine starke erklärende Kraft hat auf unterschiedliche Verhaltensweisen, die wir sehen. Und das Interessante ist jetzt, warum das ein Diskriminierungsproblem sein kann im Kontext von KI, dass wir bei KI das Problem haben, die Variablen, die wir reingeben in das System, nicht mehr klar auseinanderhalten können im Hinblick auf den Einfluss auf die Outcome-Variable, die wir haben. Das heißt, KI ist ja dann immer stark, wenn wir mehrere Informationen, sehr vielfältige Informationen nutzen in einem zum Beispiel künstlichen neuronalen Netzwerk, um dann eine Information vorherzusagen. Und die Schwäche an dem System ist aber im Gegensatz zu den klassischen sozialwissenschaftlichen Methoden, dass wir hier nicht mehr einzelne Variablen und deren Einfluss identifizieren können, sondern alles geht irgendwie durcheinander. Und es ist total schwer, das dann wieder herauszuarbeiten, welchen Einfluss das hatte. Und das macht uns erstmal meistens blind dafür, ob jetzt die Variable Geschlecht oder nicht überhaupt einen Einfluss auf den Outcome, auf die Outcome-Variable hatte. was mit klassischen Methoden einfacher geht. Und das Zweite ist, wir hatten in DigiGen ja auch das Thema Scheinkorrelation gehabt. Also, dass es Korrelationen erstmal nur statistische Zusammenhänge sind, ohne dass es da Kausalbeziehungen dazwischen geben muss. Und das ist eigentlich das größte Dilemma, was wir haben, dass wir, wenn wir Statistik auch als Sozialwissenschaftler betreiben, nicht immer davon ausgehen, dass jetzt die Kausalität, also von weibliches versus männliches Geschlecht, und wir da Effekte finden, dass es da wirklich eine Kausalbeziehung gibt, sondern dass es einfach statistische Zusammenhänge sind, die womöglich auch an anderen Facetten liegen, die wir aber nicht rausbekommen aus dem Modell, weil die Daten miteinander eben gemeinsam auch Korrelationen zeigen, also Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Daten existieren, die wir so nicht mehr rauskriegen können aus dem System. Das heißt, was wir häufiger haben ist, naja, könnte man da nicht einfach hingehen und sagen, wir nehmen jetzt Geschlecht als Variable, ziehen das aus dem Datensatz raus und dann packen das erst gar nicht in die Modelle, dann hätten wir doch ein Modell, was quasi bereinigt davon ist. Ja. Aber wenn wir jetzt überlegen, okay, das soziale Netzwerk ist bei zum Beispiel älteren Frauen größer als bei älteren Männern, wenn wir die Variable Geschlecht rausnehmen und nur die Netzwerkgröße als Information haben, dann haben wir ja trotzdem diese Information drin, weil wir trotzdem Leute finden werden, die größere Netzwerke haben versus die, die kleinere haben. Und eine erklärende Kraft, ne, das ist ja auch nicht immer, dass das zu 100% dadurch erklärt wird, aber eine erklärende Kraft ist diese Unterscheidung männlich versus weiblich. Und es ist vollkommen egal, ob die Variable im Modell drin ist oder nicht, dass diese Information steckt trotzdem drin. Das heißt, wenn wir hier von Diskriminierung reden, haben wir ein Problem, dass wir einfach in einer Welt leben, in der es immer noch diese Geschlechtsunterschiede gibt und die werden reproduziert durch die Algorithmen.
Was mich jetzt fasziniert bei deinen Ausführungen ist, wenn ich mich erinnere, Gender ist das soziale Geschlecht, Sex ist das körperliche Geschlecht. So, jetzt bin ich davon ausgegangen, bei meinen Gedanken, gut, man hat diese Unterscheidung dann auch in den Daten. So, aber wie kriege ich denn überhaupt das soziale Geschlecht, weil du eben sagtest, eine Gruppe älterer Frauen, wie kriege ich denn da ein soziales Geschlecht hin?
Das ist eine sehr schöne Frage, weil also es gibt mehrere Möglichkeiten, das abzudecken. Und ehrlich gesagt, sind wir da auch noch nicht so besonders weit, das gut und sinnvoll zu integrieren. Es gibt immer so die, wie ich finde, einfache Variante, die aber natürlich nicht besonders elegant ist, indem man sagt, naja, man macht jetzt männlich-weiblich und divers. Und dann macht man womöglich, wenn jemand sagt divers, noch ein offenes Feld, wo er seinen eigenen Begriff der eigenen Geschlechtsidentität eintragen kann irgendwie. Das Problem an der Geschichte ist, wenn wir ehrlich sind, dann werten wir diese dritte Kategorie gar nicht aus in dem Fall, weil dann kriegen wir ganz viele unterschiedliche Begriffe und wir wollen ja diese dichotomisierte Variable dann auch so verwenden in dem Modell, weil wir wissen, dass sie eine sehr hohe Erklärungskraft hat. Und das ist so häufig ein bisschen, wo wir uns vielleicht ins eigene Knie schießen, könnte man sagen, weil dadurch, dass wir wissen, dass die reine Dichotomisierung von Geschlecht so eine große prädiktive Wirkung hat, sind wir eher daran interessiert, quasi das aufzugreifen und wieder abzubilden, als dass wir das möglichst vielfältig abbilden. Weil wir damit auch überhaupt keine Erfahrung haben, inwiefern diese Variable, wenn sie vielfältiger wird, dann womöglich immer noch prädiktive Kraft hat. Ganz häufig, das kommt sehr stark darauf an, wen man natürlich befragt, ist es aber trotzdem so, dass wir auch in den Fragebögen, wenn wir sie bekommen, die Kategorie divers oder wenn man es offen lässt, ganz selten nur angegeben wird. Also die Leute sich meistens, die Befragten, in dieser Dichotomisierung auch ausdrücken. Das ist halt wiederum ein Problem, weil wir dadurch noch weniger Anreiz quasi haben, uns darüber Gedanken zu machen, wie können wir dieses komplexe Konstrukt von Geschlechtlichkeit einfach eigentlich auch gut quantifizieren in einer gewissen Art und Weise. Hatte ich jetzt auch wieder ein Beispiel mit Studierenden, die sehr schöne Befragung zur Social-Media-Nutzung und queerer Identität zum Beispiel gemacht haben bei einem meiner Seminaren. Und wo die meisten Personen, die an dem Fragebogen teilgenommen haben, obwohl er sich eigentlich mit dem Thema queere Identität eher an queere Menschen auch richtet, waren heterosexuell, die da mitgemacht haben. Und sie haben sich eher dieser Dichotomisierung zugeordnet. Wobei man auch sieht, wenn man die Auswahl lässt, also auch sagt, ich gebe hier 7, 8 Kategorien womöglich vor, dann werden die auch genutzt. Also es ist nicht so, ne, dass man es nicht dann wiederfindet. Man sieht schon, dass die Optionen, wenn man sie angibt, auch tatsächlich von Menschen genutzt werden. Aber es bleibt rein pragmatisch. Und ich habe da einfach auch selbst noch keine gute Lösung gefunden. Ein Problem, dass wir gar nicht wissen, wie gehen wir dann mit dieser Variable um, die dann aus 7, 8, 9, 10 Kategorien besteht.
Was mir in dem Zusammenhang auch nochmal beim Lesen aufgefallen ist, dieses soziale Geschlecht scheint ja im Gegensatz zu dem körperlichen Geschlecht variabel zu sein. Also es kann durchaus, ich habe mal einen Bericht gehört, wo einer gesagt hat, er wäre agender, aber überwiegend weiblich im Moment. Also da war die Frage für mich, was ist denn das jetzt, ne? Und morgen bist du dann überwiegend männlich und übermorgen sonst irgendwie was. Das heißt, wenn es keine feste Zuordnung gibt, so wie körperlich männlich, körperlich weiblich, dann kriege ich eine Menge Daten, die sind aber zufallsbedingt. Die sind ja nicht belastbar, um dann zu sagen, wir brauchen für unsere queere Bevölkerung brauchen wir die und die Entwicklung oder da muss das und das vorgesehen werden. Das ist doch alles nur ein Zufallsprodukt dann da. Und wenn es ein Zufallsprodukt ist, wieso beschäftigen wir uns in unserer Gesellschaft jetzt im Moment so extrem mit diesem Bereich? Also ich will sie nicht diskriminieren da, ne? Und das sind, ich habe bislang noch keinen getroffen da, weil selbst wenn einer von denen, die ich kenne, dabei war, wie du eben sagtest, sie äußern sich dann zum Teil eben auch nicht dazu, aus welchen Gründen auch immer da. Aber warum diskutieren wir denn jetzt so heftig über dieses Thema?
Ich würde da zwei Antworten drauf geben. Die eine ist auch da wieder aus rein statistischer Sicht, so aus der Methodenperspektive heraus. Es ist, glaube ich, interessant, weil wir bisher davon ausgegangen sind, Geschlecht, wenn wir es dichotom betrachten, dann wäre das ein quasi unveränderliches Persönlichkeitsmerkmal. Genau. Jetzt als Sozialwissenschaftler wissen wir aber, dass es ja relativ viele Persönlichkeitsmerkmale gibt, die veränderlich sind. Die Psychologie unterteilt zum Beispiel zwischen sogenannten Trait- und sogenannten State-Variablen. Trait-Variablen sind nahezu unveränderliche bzw. eher zeitstabile Persönlichkeitseigenschaften. Ja. Das ist sowas wie Intelligenz. Wir wissen auch, dass sich Intelligenz verändern kann. Wenn wir zum Beispiel einen IQ-Wert uns angucken würden als Messmöglichkeit von Intelligenz, dann kann der sich über die Zeit entwickeln und verändern, aber er bleibt relativ stabil über größere Zeiträume hinweg. Und wir haben sogenannte State-Variablen, das ist sowas wie die Stimmung. Ne? Wenn du morgens aufstehst, dann hast du irgendwie eine andere Stimmung, als wenn du abends zu Bett gehst. Also Sachen, die sich eher stärker auch über den Tagesverlauf verändern. Und was ich eine spannende Perspektive daran finde, ob sich das dann später bestätigen wird oder nicht, aber was einfach aus auch methodischer Sicht eine schöne Herausforderung ist, sich dem mal zu widmen, ist, wenn wir die Gender-Debatte nehmen und wirklich sagen, okay, Geschlechtlichkeit ist etwas Komplexes und zwar auch etwas, was sich womöglich als Identitätsprozess verändern kann, was zwar eher zeitstabil ist, also ich wache nicht morgens auf und sage, ah, jetzt würde ich mich einer ganz anderen Geschlechtsidentität vielleicht zuordnen oder einer anderen sexuellen Orientierung, dass es aber womöglich doch variabler ist, als wir vielleicht immer angenommen haben. Also ich aus rein statistischer, quantitativer Sicht, und jetzt fehlt uns natürlich irgendwie dann nochmal eine andere Perspektive vielleicht auf das Thema, auch aus einer theoretischen Perspektive eher, aber finde ich es interessant, einfach mal die Hypothese aufzustellen und zu sagen, naja, Geschlechtsidentität ist vielleicht eher eine Trait-Variable, die sich durchaus aufgrund von äußeren Umständen, Einflüssen, aufgrund von biografischen Prozessen, Reflexionsprozessen leicht wandeln kann oder überhaupt wandeln kann. Also ich würde es tatsächlich, und das fände ich spannend, einfach mal als Hypothese aufstellen und zu gucken, ist es denn was, was wir wirklich nicht gut quantifizieren können? Weil es hat auch, glaube ich, einen Grund, warum wir viel Genderforschung in der qualitativen Forschung haben, also wo dann Interviews geführt werden, wo sprachliches Material verwendet wird, um dann diese Konstruktion quasi von Geschlechtlichkeit auch gut abbilden zu können. Und im Quantitativen machen wir immer noch so einen Bogen darum. Und Ja, also ich glaube, da fehlt einfach noch so ein bisschen was im Moment, was die Forschung angeht, was dieses rein methodische angeht. Da könnte man noch differenzierter sein. Aber du hattest noch eine zweite Frage eigentlich, die
habe ich jetzt schon vergessen. Was eben auch ist, es gibt ja nach meinem, oder das, was ich bislang gelesen habe, diesen Wandel, wie merke ich den denn an mir selber? Oder welche Gefühlsveränderungen, die ich an mir selber wahrnehme, wären denn jetzt ein Beleg dafür, dass sich da irgendetwas verändert? Also mir, das wird auch nicht beschrieben. Das gibt auch da von der Wissenschaft, gibt es also, ich will nicht sagen Kochbuch, wenn Sie morgens aufwachen und Sie denken an was weiß ich, rosa irgendwas, dann ist heute weiblich angesagt. Mhm. Also es wird geforscht, aber die im Interesse oder im Fokus des Forschens stehen, denen sagt man nicht, achtet mal auf das, was sich bei euch da in der und der Situation dann eben, oder wie fühlt ihr euch, wenn ihr kleine Kinder seht oder alte Leute oder sonst irgendwas. Das heißt, so ein Hinweis, guck mal da drauf, das könnte ein Indiz dafür sein. Das gibt es ja auch nicht, ne?
Aber also, ich glaube, das oder was vielleicht auch häufig missverstanden wird, und wie gesagt, ich bin jetzt kein Genderforscher, aber von dem, was ich auch immer in den Debatten mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier bei uns an der Goethe-Uni im Fachbereich Erziehungswissenschaften mitbekomme, es ist eher nicht so, dass wir sagen, naja, wie du sagst, es gibt jetzt klare Labels und jetzt wache ich irgendwie auf und spüre irgendwas und denke mir, ah, womöglich bin ich jetzt nicht männlich, sondern weiblich oder sowas. Ne? Ja. Sondern, dass man Geschlecht als was betrachtet, was in der Weise eben losgelöst ist von der reinen Körperlichkeit erstmal, die man hat und auch in einer gewissen Weise, ich kann es immer nur quantitativ ausdrücken, aber als multidimensionales Konstrukt in dem Fall ausdrücken würde. Das eben nicht sagt, da gibt es Eigenschaften, die eher einem Mann zuzuordnen wären und Eigenschaften, die eher einer Frau zuzuordnen wären, und dann gibt es Eigenschaften, die Kategorie XY zuzuordnen wären, sondern dass man sagt, nee, um das, was es eigentlich geht, ist, dass wir dieses Konstrukt und die damit verbundenen Rollenvorstellungen der Gesellschaft, die aufweichen. Und dass wir hier eigentlich erleben, dass es ein Nichtpassungsverhältnis gibt von eigenen Verhaltensweisen zu dem, was die Gesellschaft erwarten würde. Also das muss ja auch gar nicht immer dazu führen, dass die Leute dann mit ihrer eigenen Geschlechtlichkeit irgendwie brechen oder die womöglich verändern. Aber wir haben das ja, dass wir einfach klassische Verhaltensweisen erstmal annehmen für sowohl in dieser Dichotomie Jungs und Mädchen zum Beispiel, wenn sie klein sind irgendwie, und das auch häufig unterbewusst sind. Also es gibt so ganz interessante Experimente, wo Kinder dann verkleidet werden, dass sie so aussehen, als ob sie ein Mädchen oder ein Junge wären, obwohl sie eigentlich kein Mädchen oder Junge sind. Und dann wurde halt einfach geguckt mit Personen, Kinder wurden irgendwie in so einen Kreis gesetzt, ich glaube, das kam mal bei der BBC, haben sie das auch irgendwie gefilmt gehabt, mit Spielzeug umgeben, und die waren relativ klein, und dann kamen irgendwelche Personen rein und sollten mit den Kindern spielen, und man da ganz gut sehen konnte, wie belastbar das ist, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ganz gut sehen konnte, dass automatisch, obwohl die Personen alles sehr reflektierte Menschen waren, anders mit den Kindern umgegangen worden ist, weil man gedacht hat, naja, das ist jetzt eher ein Mädchen und das ist eher ein Junge womöglich. Ja. Und das sind so automatisch ablaufende Prozesse. Also das ist das, was wir dann als Erziehungswissenschaftler, wenn wir von Sozialisation sprechen, also der Prägung, die wir haben, dass die nicht immer bewusst sein kann, dass sie auch nicht immer bewusst reflektiert werden kann, sondern dass die Leute, Menschen, die andere jetzt erziehen, zum Beispiel mit dem Umgehen, ja auch eine Prägung haben, die dann weitergegeben wird. Und dass das eben so ein Kontinuum ist, so ein Konstrukt, ein großes, was eben nicht so klar eingeordnet werden kann. Und ich habe häufig da eben den Eindruck auch, dass genau das ist, der Kern ist, um das es geht. Dass es nicht unbedingt darum geht zu sagen, ja, wir brauchen jetzt eine zusätzliche Variable oder wir wollen alles umwerfen, was bisherige Erkenntnisse irgendwie über Geschlechtlichkeit angeht, sondern dass es darum geht zu sagen, die ganze Sache ist doch einfach komplexer. Wir müssen doch einfach Rollenbilder, die wir haben, hinterfragen. Also, dass es weniger eine Kritik daran gibt, zu sagen, es, keine Ahnung, obwohl es da ja auch Debatten gibt und da wollen wir uns jetzt auch nicht ins Fettnäpfchen setzen oder so, aber dass es weniger darum geht zu sagen, naja, es gibt keine Geschlechtsmerkmale oder irgend sowas, sondern dass es darum geht, Rollenbilder, die an gewisse Merkmale, also dass jemand irgendwie Brüste hat oder einen Penis hat, dass die daran gebunden werden. Das ist eher das, was hinterfragt werden muss. Und darin sehe ich persönlich auch die größte Stärke, auch wieder für statistische Zwecke zu sagen, ja, das sollten wir einfach doch transparent machen. Und dann, ne, wenn wir von Algorithmen reden, einfach auch schauen, wie komplex eigentlich dieses Konstrukt ist, wo das überall in der Gesellschaft eine Rolle spielt, dass andere Menschen aufgrund einer Eigenschaft davon ausgehen, dass die Person sich jetzt so und so verhalten wird in der Tendenz und dass sie eher die und die Eigenschaften hätte.
Das lässt aber dann für mich die Vermutung zu, dass die Anwendung von KI jetzt in diesem Bereich der Genderforschung, ja, ich sag mal, kritisch ist. Also, weil die, wie du schon sagtest, die Eingangsvariablen, sie sind nicht genau definiert. Teilweise benutzt man irgendwelche Hilfsmöglichkeiten, um etwas zu sagen. Leitet, gibt das dann in die Algorithmen rein und so wie wir es ja gelernt haben, am Ende des neuronalen Netzwerkes kommt was raus, was das neuronale Netzwerk dann entschieden hat. So, und das können wir dann aber nicht mehr mit den Eingangsdaten halbwegs in Beziehung setzen, sondern müssen sagen, ja, KI hat ausgerechnet. Also dann würde ich doch dazu tendieren, für mich persönlich zu sagen, naja gut, KI und Gender passt tatsächlich im Moment nicht so richtig zusammen.
Aber, und das ist was Interessantes, es passt deswegen zusammen, nicht weil es diese Leistung vollbringt, die es eigentlich vollbringen soll. Nämlich, dass sie, wir haben das Beispiel, das können wir kurz diskutieren vielleicht, dass Amazon schon vor Jahren ja versucht hat, mit künstlicher Intelligenz die Passung von Bewerberinnen auf Stellen,
Führungskräfte,
ja. die besser zu machen, ja, irgendwie, ja. Diese Passung. Und dann haben sie alle Informationen, die sie aus ihrem riesigen Unternehmen hatten, in so ein künstliches neuronales Netzwerk eben eingegeben mit dann der jeweiligen Möglichkeit, es ist eine gute Führungskraft, es ist keine gute Führungskraft, was sagt der Algorithmus? Und am Ende kam ja raus, dass der Algorithmus stark diskriminierend ist, weil er eigentlich nur ausschließlich Männer, ja, vorgeschlagen, genau, hat. Weil er eben die Welt, so wie sie da war, reproduziert hat. Und zwar nicht in dem Sinne, dass alle Männer die besseren Führungskräfte waren, sondern dass einfach die Information Führungskraft mit Mann gekoppelt war, weil es kaum weibliche Führungskräfte gibt. Und das ist, glaube ich, das Interessante daran. Die prädiktive Leistung ist in dem Fall schlecht, weil sie etwas reproduziert, was wir gesellschaftlich wiederfinden. Aber wir können ja Erkenntnisse davon ableiten. Und das finde ich wiederum eine spannende Möglichkeit zu sagen, wenn wir versuchen, etwas vorherzusagen, egal was es ist, zum Beispiel die Eignung für Führungskräfte, kann aber auch was anderes sein. Und dann sehen wir, dass dieser Algorithmus eine Entscheidung trifft, dass er nur eine gewisse Gruppe an Menschen vorschlägt. Dann sagt das ja was über unsere Gesellschaft aus. Also ohne, dass wir dann vielleicht direkt verstehen, warum hat er diesen Weg gewählt, aber wir sehen, dass immer nur eine gewisse Gruppe bevorzugt behandelt wird von dem Algorithmus. Und dann in dem Wissen, dass eben diese Daten tatsächlich die Verhältnisse in der Gesellschaft widerspiegeln, dann können wir das eigentlich nutzen, um eben Erfahrungen von Diskriminierung auch sichtbar zu machen und damit eine Datengrundlage zu haben, die sagt, ja, schaut mal hin, tatsächlich stecken in diesen Variablen Diskriminierungsmöglichkeiten drin, die in der realen Welt sich wiederfinden. Also das quasi umkehren und diese Hinweise aufnehmen und dann darüber nochmal zu reflektieren. Und das finde ich eigentlich eine spannende Sache, das so auch zu nutzen. Wird, glaube ich, nicht so häufig verwendet bisher.
Das wäre insofern aber interessant, gerade ist ja im Moment in allen Firmen Frauen in Führungspositionen und wir hatten ja gerade auch eben über den hessischen Löwen geredet, wenn dann tatsächlich dann auch rauskommen würde, naja, es fehlt eben da, aber wir müssen die Dame jetzt trotzdem nehmen, weil sie eine Dame ist, dann ist das ja eine umgekehrte Diskriminierung.
Ja, das wäre dann eine umgekehrte Diskriminierung, wobei man da ja wirklich einfach sagen muss, da ist die Evidenz, auch die wissenschaftliche, mittlerweile so stark, dass es kaum Gegenargumente da gibt, dass man sagt, naja, es ist einfach so, dass auf diesem Weg hin dann auch in die Führungskraft hinein es immer wieder Momente gibt, in dem dann Diskriminierung vorher stattfindet. Auch manchmal Diskriminierung, die vielleicht auch nicht immer offensichtlich ist, ja, sondern die eben aufgrund von, keine Ahnung, eher gewissen Charaktereigenschaften oder sowas manchmal vorgenommen wird. Also automatisiert, dass man sagt, naja, hier gibt es Verhaltensweisen und die werden einfach nicht bedacht. Also das ist so ein komplexes Thema auch, aber also da gibt es viel Evidenz mittlerweile, dass man sagen muss, es ist eher so, dass bewusst die unterschiedlichsten Mechanismen bei Bewerbungsprozessen und auch im Unternehmen tätig zu sein, dazu führen, dass Frauen eher rausfallen aus dem System oder jetzt Personen, die sich dem weiblichen Geschlecht zuordnen würden oder von anderen zugeordnet werden, als dass man sagt, naja, dann gibt es vielleicht den Fall, dass wirklich mal jemand keine Qualifikation hat. Was wir ja auch zum Beispiel daran sehen, dass, bei uns an der Goethe-Universität im wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang ist mittlerweile die Mehrheit der Studierenden weiblich und haben, glaube ich, sogar auch die besseren Noten und so weiter. Also eigentlich haben wir genau das, dass wir sehen, wir haben überall sehr hochqualifizierte Frauen, aber wenn wir dann in die Führungspositionen gucken, sehen wir das Ergebnis nicht. Und ne, um das vielleicht noch zu sagen, was glaube ich wichtig einfach ist bei unserem KI-Thema, die KI hilft uns in dem Fall nicht, weil sie eben kein objektiver Entscheider ist. KI ist kein objektiver Entscheider, der Algorithmus macht das. Und nein, wenn wir, um es nochmal zu sagen, die Variable Geschlecht nicht in das Modell mit aufnehmen, führt es nicht dazu, dass die KI nicht diskriminiert, weil sie nur die wahren Verhältnisse wiedergibt in der Welt. Und die sind nun mal beeinflusst, ne, durch diese Variablen. Und das ist ein ganz großes Problem, ne, damit richtig umgehen zu können, weil diese Prozesse ja automatisch ablaufen. Da sitzt eben auch diese Vorstellung, die wir häufig haben, da sitzt jemand und programmiert das ein. Ne? Da haben wir ja schön in unserem DigiGen-Unterrichtsfach auch darüber gesprochen und das ist vielleicht auch nochmal der Hinweis an die anderen Podcasts, die darüber zu dem Thema existieren, in der Podcast-Reihe zu hören und sich anzuhören. Bei künstlichen neuronalen Netzwerken, also bei dem, was wir heute als KI bezeichnen würden, sitzt keine Person und programmiert die einzelnen Schritte ein und sagt, an dem Punkt trifft die Entscheidung, lieber KI, und jetzt diskriminier mal bitte alle Frauen oder so. Nein, es passiert automatisch. Und das ist einmal die große Stärke, dass der Mensch eben nicht beeinflussen muss, wie diese Entscheidung abläuft. Es ist gleichzeitig aber auch die größte Schwäche, weil wir Einfluss darauf abgeben, auf das statistische Modell.
Dann ist eins, das hat mich auch noch fasziniert, da bedauere ich, dass ich das nicht während meines Berufslebens schon wusste, aber diese Forschung ist erst 2018, also da war ich dann schon im Ruhestand, das ist dieses Gender Equality Paradox. Also das fand ich extrem faszinierend. Dass also in einer Gesellschaft, in der die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ziemlich hoch getrieben ist oder ziemlich hoch entwickelt ist, dass da der weibliche Anteil nicht in diese MINT-Fächer reingeht. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und als ich das dann gelesen habe und dann auch noch mal ein bisschen weiter nachgeforscht habe dazu, dann sind mir die Dinge eingekommen, die ich im Berufsleben jedes Jahr einmal diesen Girls' Day machen. Ne? Mhm. Das können wir uns alles schenken. Das können wir uns alle. Und das war so faszinierend, dass ich gesagt habe, wie passt denn das jetzt alles noch zusammen? Da gibt es, wir wissen, so du hast es eben auch gesagt, die Diskriminierung ist in der Gesellschaft drin. Die wird über das KI nicht rausgefiltert, sondern die Bilder wird weiter abgebildet. Und die es ändern können, die haben kein Interesse dran. Also das hat mich wirklich erstaunt, dass das in den Forschungen rausgekommen ist. Das also, und ich bin sicher, wenn ich mich so an unsere Gruppe zurückerinnere, das, was ich so mitgekriegt habe, was die jüngeren Mitschülerinnen studieren wollten, meines Wissens war keiner dabei, die irgendwo in den Bereich Technik reingeht. Also da war von Germanistik bis alles Mögliche der Fall, aber Technik nicht, ne?
Wobei unsere männlichen Schüler jetzt ja auch nicht in den Bereich irgendwie reingehen wollten. Ich glaube, das ist da nochmal eine andere Geschichte so ein bisschen. Was ich immer interessant daran finde, ist in die Vergangenheit zu gucken. Das hatten wir ja, glaube ich, auch mal, ich weiß nicht, ob wir es im Unterricht besprochen hatten, aber dass, wenn man die Geschichte der Informatik sich anguckt, Informatik am Anfang ein Fach war, was eher von Frauen gewählt worden ist, weil viele Frauen waren ja Personen, die zum Beispiel, es gibt auch diesen schönen Film über die Mitarbeiterin bei der NASA, die dabei, der glaube ich, war die erste Mondlandung oder so, die, wenn ich das genau, richtig erinnere.
Die erste Mondlandung programmiert hat.
Genau, ne? Und die haben dann im Hintergrund eben diese Rechenoperationen durchgeführt und man ging davon aus am Anfang, dass Computer nicht schwer zu programmieren seien und deswegen hat man das dann ausgelagert. Ne? Da sind wir wieder bei genau diesen diskriminierenden Strukturen, dass man einfach gesagt hat, ja, das ist ja jetzt nichts Kompliziertes, das können ja die Frauen machen. Das heißt, die Frauen hatten da einen gewissen Vorsprung, weil sie sich einfach diese Fähigkeiten aneignen konnten, die Großrechner damals mit Lochkarten zu programmieren. Und dann öffneten sich auch die entsprechenden Studiengänge und auch da hatten wir wieder Diskriminierungsstrukturen, weil die Studierenden, die Studiengänge eben meistens für Frauen nicht geöffnet waren, dieser Studiengang aber schon. Und irgendwann hat sich das wieder gedreht. Ne? Man müsste jetzt, glaube ich, mehr in die Geschichte reingucken, ist bestimmt total interessant, sich das anzuschauen, aber das zeigt einfach, wie wirkmächtig Gesellschaft an dem Punkt ist und wie wirkmächtig diese Strukturvariablen sind, und Einfluss darauf nehmen, ohne dass man es immer ausdrücken kann. Wie du schon sagst, habt ihr dann darüber diskutiert in eurer Gruppe und auch gesagt, ja, warum, du als Elektroingenieur, warum ist das denn nichts für euch irgendwie? Das ist doch spannend, das ist doch ein schönes Berufsfeld irgendwie. Und ja, offensichtlich sind das aber Prozesse, die so stark in die Gesellschaft eingeschrieben sind, dass wir da schon vorher darauf reagieren müssen. Also ich würde jetzt sogar dir da ein bisschen in den Punkt widersprechen und sagen, Girls Day, ja, können wir uns in dem Fall vielleicht schenken, dass wir denken, dass wir, wenn wir einmal im Jahr eine Gruppe von Schülerinnen ermöglichen, dass sie irgendwo hingehen und sagen, ja, das ist jetzt Girls Day, dass das keinen Effekt hat, sondern wir müssen viel früher und ernsthafter daran ansetzen, zu sagen, wir fördern nicht nur Jungen und Mädchen, ne, sondern allgemein einfach das Interesse ja an diesen Themen auch, weil ich glaube, auch das ist, wir haben am Ende vielleicht so ein bisschen, wenn es in die MINT-Fächer geht, wobei wir da ja auch Unterschiede haben. Also Biologie ist ja auch zum Beispiel ein wichtiges MINT-Fach, gerade wenn es auch um dann Neuroscience und sowas geht, also Neurowissenschaften, mit dem wir einen ganz hohen Frauenanteil auch wieder gleichzeitig haben. Also das ist dann auch, da verändert sich, glaube ich, auch einfach viel in dem Bereich. Aber dass wir allgemein wahrscheinlich mehr Lust auf das Thema machen, sich aus unterschiedlichen Bereichen dafür zu interessieren. Also warum, und das war auch so ein bisschen der Ansatzpunkt von DigiGen, zu sagen, ey, warum ist es eigentlich interessant, sich mit sowas wie Statistik zu beschäftigen, außer im Matheunterricht, ne, für das Matheabitur, sondern zu sagen, ja, guck mal, ich kann zum Beispiel Interesse an Mathematik haben und am Ende werde ich, so wie ich jetzt, Sozialwissenschaftler, weil ich irgendwie Statistiker auch bin. Und ich mache Sozialwissenschaften. Und in der Schule habe ich mich jetzt auch nicht so viel für Mathe interessiert. Das muss ich jetzt alles immer manchmal so ein bisschen nachholen und ärgere mich darüber. Ich hatte gute Lehrer, aber ich hatte nie das Gefühl in der Schule, dass das, was wir da machen, eine gesellschaftliche Relevanz hat. Das wurde uns immer nicht so vermittelt. Uns wurden die Inhalte gut vermittelt, aber mir hat das gefehlt. Und erst in der Uni, in meinem Erziehungswissenschaften-Studiengang, was nicht besonders bekannt dafür ist, dass wir hier eine sehr starke Statistikausbildung haben, aber das hatte mich sofort. Mein erster Statistikkurs war sofort, wow, ja, das ist doch faszinierend. Gesellschaft mit Zahlen zu beschreiben, und zwar mit all den Möglichkeiten, aber auch all den Einschränkungen, über die wir jetzt reden. Und so bin ich in die KI-Sache reingekommen. Und das ist, glaube ich, was schade ist, dass wir da eher diesen Punkt zu diesen ganzen gesellschaftlichen Debatten doch aufmachen müssen, warum es interessant ist, Ingenieurswissenschaften zu studieren. Nicht nur, weil man dann sagt, ja, ich möchte vielleicht gar nicht so, ja, was werde ich denn da? Da arbeite ich da irgendwo als Bauingenieur oder Elektroingenieur? Ich weiß nicht, ob mir das Spaß machen würde. Ja. Sondern zu gucken, was das für hohe Relevanzen im Alltag hat. Vielleicht, ne, kriegt man die Leute eher so darüber. Und also eine Sache wollten wir auch noch, oder die ist, glaube ich, wichtig nochmal anzusprechen, und das können wir vielleicht jetzt nochmal in den letzten Minuten nutzen, ist, wenn wir von dem Statistischen ja weggehen und sagen, die KI-Systeme, mit denen wir uns umgeben, neben den Algorithmen, die wir selbstverständlich nutzen, indem wir zum Beispiel eine Google-Suche machen oder dass uns irgendwie Amazon unsere Produkte anzeigt, dass wir unsere Social-Media-Feeds damit gefüllt bekommen und entsprechende Werbeanzeigen, sind Sprachassistenten. Und das ist ja was, was wir auch viel diskutiert haben, Sprachassistenten, die weit verbreitet sind und die in der großen Mehrheit ja weibliche Stimmen haben und auch meistens Namen haben, die eher an Frauen erinnern. Und das ist eigentlich, wie ich finde, auch was Kurioses.
Ja, also es ist ungewöhnlich. Ich kann mich noch daran erinnern, das erste Navigationssystem im Auto, ne? Welche Sprache wollen Sie, männlich oder weiblich? Und dann hat man es mal angehört und der überwiegende Anteil, ich habe das immer spaßhalber gefragt, was habt ihr dann eingestellt, die Mitarbeiter? Die haben alle das Weibliche dann eben eingestellt. Ne? Und war eben so da. Aber das Ende, da findet eben auch eine Zuordnung eben statt. Wobei das ist ein grundsätzliches Ding, was mir bei dem Kurs aufgefallen ist. Also der Begriff künstliche Intelligenz, der ist mir als Ingenieur extrem suspekt. Er ist nicht definiert. Ne? Wenn ich sage Volt oder Spannung, weiß ich, was es ist, weiß, wie es definiert ist, weiß, was dahinter steht. Ist so. Künstliche Intelligenz, das kann alles sein, von dem Sprachassistenten bis zu dem Bild des schwarzen Loches, was man da gemacht hat. Es ist einfach nicht definiert da. Und da tue ich mir extrem schwer, diesen Begriff dann da in den Mund zu nehmen. Da. Und das wird auch ein Punkt sein, da, wenn wir da die Abschlussveranstaltung haben, wo ich dann sage, also ich weniger mit dem, sondern mehr mit der Digitaltechnik und den Gefahren dieser Digitaltechnik, die dahinter steht, die ich so auf den ersten Blick nicht sehe. Und das, was wir eben besprochen haben, wer weiß denn, da ist ein KI-System, das gibt ein Ergebnis raus. Wow, künstliche Intelligenz. Das Ergebnis ist richtig. Das kann ja gar nicht falsch sein. So, das heißt also, wir haben eben erarbeitet, das Ding bildet die Wirklichkeit, diskriminiert. Es wird durch KI ausgeworfen als Ergebnis, prima. Also das kann nicht falsch sein. Und schon haben wir wieder ein Ding, wo wir sagen, wer ist denn auf den Blödsinn gekommen? Aber es wird als richtig anerkannt. Ne?
Ja, das war ja das so, was ich da eben interessant finde, ist zu gucken, inwiefern das so, wir würden jetzt Naturalisierungsprozessen dazu sagen, also dass man Systeme so oft und häufig verwendet, dass man sie als natürliche Teile der Welt wahrnimmt und gar nicht mehr als etwas Neues, Kurioses, anderes. In der Digitalisierung reden wir ja meistens schon im wissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Diskurs von der Postdigitalität. Also wir sind nicht nach der Digitalisierung, sondern wir befinden uns in einer Welt, in der eigentlich die Digitalisierung und digitale Systeme die Welt so durchdrungen hat, dass wir eigentlich sie als natürlich und gegeben waren.
Ja.
Und das ist ja nicht nur so, dass man immer sagt, ja, die Digital Natives, die wachsen dann heute mit zum Beispiel einem Alexa-System oder sowas aus, mit Sprachsystem, sondern dass wir das auch schon so haben, dass es integriert ist. Und ich finde das was Interessantes, du hattest es im Vorgespräch ja auch gesagt, so diesen Automatismus. Ich habe selbst entsprechende Sprachassistenten zu Hause und ohne dass ich jetzt weiß, ob das was mit mir macht, aber es stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wir haben ja gar keine wissenschaftliche Evidenz, auch gar keine Langzeitbeobachtung dazu, verändert das was, ne? Wenn man immer wieder seinen Sprachassistenten dann anspricht und sagt, hier, Alexa, Siri, sag mir doch mal, hilf mir doch mal, ne? Gib mir mal eine Antwort. Und gleichzeitig wissen wir auch alle, dass die Systeme ja leidlich gut funktionieren, also Wetterbericht klappt einigermaßen, manchmal gibt es aber auch irgendwie komische, kuriose Antworten und macht das auch wieder was. Also wenn wir immer diese Möglichkeit haben, dass wir irgendwie dann die weibliche Stimme hören, die als auf der einen Seite uns Informationen liefert, auf Zuruf, auf der anderen Seite auch sehr für das nicht perfekte steht, für das fehlerhafte steht, macht das was mit uns? Also ich habe da gar keine Antwort darauf, aber ich finde das eigentlich interessant. Ne? Also gibt es Forschungsprojekte, die sich wirklich längsschnittlich, nicht nur reine Umfragen, sondern auch mit komplexen Designs mal der Thematik nachgehen würden, inwiefern das vielleicht entweder uns verändert oder auch hier wieder zu so einer stabilisierenden Haltung führt, dass wir sagen, naja, weibliche Stimme wird assoziiert mit Ratschlägen geben oder sowas. Ne? Also, ja, das ist irgendwas, ist ein ungutes Gefühl, was bei mir bleibt, weil es wäre ja möglich zu sagen, wir machen da eine Computerstimme, die weder noch zuordnenbar ist, die auch ab Werk so ist. Ne? Häufig wird ja argumentiert, ja, ich kann mein Amazon-Gerät, kann ich natürlich auch eine männliche Stimme geben, ich kann Siri auch eine männliche Stimme geben, aber soweit ich das weiß, sind die Werkseinstellungen erstmal so, dass wir die weibliche Stimme hier haben. Das, ne? Das heißt, ich muss erstmal Kompetenz haben, um überhaupt das System zu verändern, damit ich hier was anderes habe. Und Da stellt sich ja schon die Frage, warum macht man das nicht? Auch um dieses, und das ist ja auch wieder dein Punkt, diese Vermenschlichung der Systeme, dieser Begriff der künstlichen Intelligenz, die uns dann irgendwie aus der Science-Fiction fantasieren lässt über Emotionen, Gefühlszustände. Ist das sowas, was so ähnlich ist wie ein Mensch oder vielleicht so ähnlich wie ein Tier? Ne? Hat das irgendwas damit zu tun? Und wir ja relativ gut auch sehen konnten und man das auch, glaube ich, ja in den anderen Podcasts nochmal so hervorgehoben wird, das hat nichts damit zu tun. Ne? Es ist ein technisches, interessantes, statistisches System, was zu tollen Sachen in der Lage ist. Es hat aber nichts mit Bewusstsein oder irgendwas zu tun.
Überhaupt nichts.
Und na, was machen wir damit, wenn wir ständig diese Sachen so stark vermenschlichen, wenn wir so menschliche Kategorien da dran legen? Ich weiß nicht, hast du Kontakt so mit Sprachassistenten? Nutzt du das? Kennst du deine Kinder, Enkelkinder, nutzen die sowas?
Das ist ein Phänomen. Also ich bin konsequent, nicht nur jetzt, aber verstärkt nachdem, dass ich sage, alles, was ich selber machen kann, das mache ich selber. Und alles, wo ich Hilfe brauche, da nutze ich sowas. Und bei meinen Kindern oder bei meinen Enkelkindern, ne, die gerade diese Sprachassistenten, ja, dann heißt das eben Alexa Benjamin Blümchen. So, und die Frage, die ich mir dann immer stelle, was machst denn du, wenn du Benjamin Blümchen hören willst, aber Alexa macht nichts? Wie kommst du denn dann an das Ding dran? Ne? Das passt zwar nicht direkt, aber es ist ähnlich, da vor einem Jahr im Ahrtal da alle Systeme, die komplette Infrastruktur zerstört und kein System funktioniert mehr. Kein Handy funktioniert mehr, kein Strom, kein Gas, alle Systeme, die wir hatten, auf die wir uns verlassen haben, die unser Leben abgebildet oder mit denen wir gelebt haben, waren auf einmal nicht mehr da. Und dann setzt Hektik an. Das heißt also, da sehe ich eines der großen Probleme hier und gerade damit auch mit diesen Smartphones, wenn dann so in meinem Alter so Ältere sich darauf verlassen und jetzt dann über diese kriminellen Aktivitäten dann eben da ausgenutzt werden. Mhm. Ne? Indem einfach gesagt wird, hier, ich bin jetzt die Tochter, gib mir mal, weil ich einen Tod gefahren habe. Und die laufen los und überweisen. Mhm. Ne? Also das finde ich faszinierend, wie wir uns auf etwas einlassen und keine Rückfallebene haben. Oder wissen, was wir machen müssten, wenn das, worauf wir uns verlassen, ausfällt. Da bin ich gespannt drauf.
Ja, ne? Also das ist auch was ich immer interessant finde. Auf der anderen Seite, wir sind Wesen und es gibt auch die Herangehensweise daran. Es gibt eine ganz interessante soziologische Theorie, die aktuelle Netzwerktheorie, die ihre Ursprünge auch darin einfach hat zu sagen, naja, Zivilisation ist ohne Technologie nicht denkbar. Und wir haben eigentlich in unserer gesamten Menschheitsgeschichte uns immer in der Weise entwickelt, dass wir uns auf Technologien und deren Funktionsweise verlassen haben.
Richtig.
In der Weise. Ne? Und jetzt stellt sich, und das ist einfach eine spannende Perspektive, ja die Frage, ist es denn so, dass wir jetzt an einem neuen Punkt angekommen sind, der Technologie in einer Art und Weise so verändert, dass es eine neue Qualität des darauf Verlassens ist. Du sagst jetzt, ja, bin da weniger handlungsmächtig womöglich. Oder ist es einfach nur ein Umgewöhnungsprozess und eigentlich ist es genau das Gleiche wie vorher auch. Wenn, keine Ahnung, das Feuer, das Rad erfunden worden ist, die Dampfmaschine erfunden ist oder so, dass wir sagen, naja, es ist nur noch ungewohnt und diesen Schritt gehen wir weiter und wir werden halt immer abhängiger von Technologie, so ist es dann quasi.
Das ist interessant, also in diese Richtung würde ich dann auch meinen Vortrag bei der Abschlussveranstaltung da errichten. Ich sehe einen qualitativen Unterschied. Früher musste man, und wir haben das ja eine der ersten Sendungen, Hausaufgaben war ja gewesen, beschreibt mal, was früher war. Ne? Mhm. So, und da war für mich ist deutlich geworden, du brauchst zum Fotografieren ein Fotoapparat, zum Musikabspielen Plattenspieler, Kassettenrekorder, Radio. Und für jede Funktion, die du hattest, brauchtest du ein separates Gerät und musstest mit diesem separaten Gerät umgehen. Heute hast du alles in einem einzigen Ding drin. Und das ist für mich eben das Risiko dieses Gerätes. Die Wirkmächtigkeit ist wesentlich größer. Wenn ich da einen Fehler mache, der wirkt sich dann in dem ganzen System aus und ich kann es nicht mehr überblicken. Also wären wir ja dann auch wieder bei KI. Ich weiß ja gar nicht, was dann hinten rauskommt. Wenn ich dann bei Einstellungen aus Versehen eine falsche Taste drücke, dann habe ich auf einmal bei einem ganz anderen, kriege ich die Funktion nicht. Ne? Das ist ja sowieso auch noch ein Grundsätzliches, was mich auch immer fasziniert, ne? Mit Bluetooth verbinden, ne? Und diese Verbindung kommt nicht zustande. So, und dann geht's los. Dann guckst du dann im Internet, weil Bedienungshandbücher gibt es ja nicht mehr, guckst im Internet, dann stellst du auf einmal fest, dass das, was im Internet zuschrift, wenn Sie auf System, Menü, System, Einstellung gehen, finden Sie den und den Button. Nee, der Button ist nicht da. Bis du dann erkennst, ja, Sie haben ja das Handy der Serie so und so und dann müssen Sie der Bedienungsanlage. Also das finde ich absolut faszinierend und das begeistert mich. Das ist wieder dieses Bedienen, Nutzen und Verstehen. Was mache ich denn da eigentlich? Was mache ich denn da? Ne?
Okay, ich würde sagen, jetzt sind wir noch ein bisschen abgedriftet am Ende, ja. Aber trotzdem war sehr schön, mit dir heute zu podcasten und über das Thema Gender und KI zu sprechen. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen Einblick geben können in die Thematik, die sehr komplex ist. Aber auch die Vielfältigkeit, also aus welchen Perspektiven man, glaube ich, sich dem annähern kann. Und ansonsten für diejenigen, die sich für das Thema KI weiter interessieren, kann ich nur empfehlen, noch die anderen Podcasts sich anzuhören. Die werden wahrscheinlich auch immer wieder nochmal neue Facetten aufgreifen. Und dann bedanke ich mich bei dir, Horst.
Ich danke für die Auskunft.
Und genau, dann hört euch die anderen Podcasts auch an.
Ja. Tschüss. Tschüss.